Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Deutschland zusammenhalten, das wünscht sich die Bild-Zeitung heute und hat dafür sogar ein extra Logo gebastelt. Die Umrisse Deutschlands festgezurrt mit einer roten Schleife drumherum. Obwohl die Bild in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht so besonders festlich und harmonisch und zusammenhalterisch unterwegs war. Gerade am Wochenende hat sie noch drei angesehene Wissenschaftler als Lockdown-Macher bezeichnet, garniert mit der Schlagzeile »Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest«. Aber wie gesagt, anscheinend ist die Bild jetzt doch plötzlich auf Harmoniekurs. Bild-Chefredakteur Johannes Boje hat gestern sogar in einem Kommentar geschrieben, dass die Kritik an Politikern und anderen Entscheiderinnen, Zitat, angemessen geübt werden muss. Das gilt ausdrücklich auch für die Bild. Zitat Ende. Was da los ist bei der Bild, das kann Marvin Schade gut einschätzen, Medienjournalist vom Branchenmagazin Medieninsider, der trotz seiner guten Einblicke in den Springer-Konzern auch überrascht war vom Kommentar des Bildchefs.
Ich war auf jeden Fall überrascht vom Timing dieses Kommentars, denn Sie haben es ja auch gerade richtig gesagt, das kam nach dem Pranger am Samstag, dem Lockdown-Pranger, dem Wissenschaftler-Pranger, doch sehr überraschend, diese Aktion. Und es wird ja auch viel diskutiert oder wurde jetzt viel darüber diskutiert, wie dieser Text, dieser Leitartikel von Johannes Boje eigentlich gemeint ist. Ich finde, er hat mehrere Lesarten, aber insgesamt, finde ich, muss man auch grundsätzlich erst einmal sagen, ein Eingeständnis, eine Entschuldigung, der Versuch einer Relativierung von dem, was man Samstag gemacht hat, das sehe ich hier irgendwie nicht. Also das hat der Text meines Erachtens nicht erfüllt.
Warum dieser Text so intensiv diskutiert wird, liegt ja auch daran, dass Johannes Boje noch relativ neu im Amt ist, und zwar als Nachfolger von Julian Reichelt. Der ist ja gefeuert worden nach Vorwürfen, seine Macht missbraucht und Privates und Berufliches nicht getrennt zu haben. Könnte das nach der Reichelt-Bild, die sehr laut war und sehr kritisch und so weiter, was die Anti-Corona-Maßnahmen anging vor allem, könnte das aber vielleicht auch der Versuch von Boje sein, jetzt irgendwie ein Zeichen zu setzen, ich bin der Neue und ich habe wirklich gar nichts mit dem Kurs Reichelt mehr zu tun?
Er arbeitet definitiv an der Öffnung des Blattes oder des Mediums. Ich finde, man erkennt das auch an einigen Stellen. Wir haben jetzt den Totalausfall, um mal Bildvokabular zu benutzen, das Totalversagen am Samstag alle gesehen. Aber in den Tagen davor hat man immer mal wieder durchaus Debatten, finde ich, gesehen, die Bild, sage ich jetzt, vor einigen Wochen unter Julian Reichelt so noch nicht geführt hätte. Und das ist unter anderem nämlich eine Debatte über die Impfpflicht. Da haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen doch gesehen, dass mehrere Meinungen abgebildet worden sind. Allen voran von Prominenten, nicht von Bildredakteuren selber. Aber da, finde ich, öffnet sich Bild ein bisschen. Und das ist auch gerade das, was intern bei Bild einerseits einige Leute erfreut, andererseits aber auch Leute einfach ein bisschen orientierungslos dastehen lässt, weil man das unter Julian Reichelt nicht gewohnt war. Da gab es eine klare Marschroute. Die wird jetzt ein bisschen aufgebrochen und ich sag mal, da muss vielleicht auch das Navigationssystem intern etwas neu navigiert werden und das dauert vielleicht auch ein bisschen, aber das ist das, was wir da gerade erleben.
Tatsächlich ist es ja so, dass unter Reichelt immer wieder der Vorwurf kam, dass die Bild die Querdenken-Community bedient und sich damit quasi versucht, neue Kundinnen und Kunden zu erschließen. Erstens, ist das eine richtige Einschätzung und zweitens, ist es jetzt vorbei?
Also ich finde, die Einrichtung, die stimmt zum Teil. Bild hat immer wieder solche Kreise irgendwie gewollt oder ungewollt, kalkuliert oder nicht kalkuliert, definitiv bedient. Dass das noch nicht vorbei ist, haben wir ja vergangenen Samstag gesehen. Und so wird das auch intern wahrgenommen.
Und wie verändert sich die Stimmung gerade intern?
Naja, also es wird intern wieder mehr diskutiert. Das erlebt man nicht nur unbedingt in Konferenzen, das erlebt man auch auf anderen Kanälen, intern Bildkanälen. Redakteurinnen und Redakteure äußern wieder ihre Meinung zu bestimmten Themen. Ich nenne zwei Beispiele. Das ist in den vergangenen Tagen die Diskussion gewesen über Kommentare zur Impfpflicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, Bild hat da jetzt mehrere Meinungen abgebildet, aber eine eigene Meinung aus den eigenen Reihen, ein eigener Kommentar pro Impfpflicht, der hat so noch nicht stattgefunden. Das wurde in der Redaktion schon diskutiert, ob so eine Meinung nicht auch abgebildet werden sollte. Ein anderes Beispiel ist halt der Wissenschaftler, der Lockdown-Pranger. Auch da wurde scharfe Kritik intern geäußert. Unter anderem hat jemand sehr zugespitzt gefragt, ob da nicht noch ein Fadenkreuz fehlt bei den Wissenschaftlern, um die Sache sozusagen perfekt zu machen. Jemand anders hat gesagt, dass man mit solchen Geschichten durchaus die Telegram-Gruppen bediene und ihnen quasi die Geschichten serviere. Also da lebt intern wieder Kritik auf. Es wird wieder darüber diskutiert. Leute trauen sich da wieder eher ihre Meinung zu sagen.
Was ja auch in Sachen Kritik sehr interessant ist, dass es an dem Tag dieser Lockdown-Macher-Schlagzeile eine große Spendengala gegeben hat. Ein Herz für Kinder, ausgerichtet von der Bild-Zeitung. Und da waren wichtige Politikerinnen und Politiker vor Ort. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck. Und die haben keine Kritik geübt. Zeigt es nicht, die Bild ist trotz aller Auflagenverluste und so weiter, zumindest im politischen Berlin, immer noch sehr mächtig?
Ich glaube, das ist sie durchaus. Jetzt muss man natürlich einmal überlegen, wo, wie wäre jetzt das Format gewesen, dort Kritik zu üben. War diese Gala jetzt der richtige Ort? Hätten sich die Politikerinnen und Politiker nicht im Nachgang kritisch äußern müssen? Definitiv ist es so, dass man natürlich als Politiker um Bild nicht drumherum kommt. Das liegt an der multimedialen großen Reichweite, die sie haben. Hätten sich Politiker da jetzt positionieren müssen, das müssen sie selbst entscheiden. Das kann man tun. Man kann es auch wieder so tun, wie es die Grünen in Vergangenheit gemacht haben, nämlich möglichst wenig mit der Bild selber zu sprechen, sie also in Anführungszeichen gewissermaßen zu boykottieren. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, auch weil zukünftig Olaf Scholz als Bundeskanzler spricht, die Grünen, Annalena Baerbock, Herr Habeck als Minister sprechen, nicht mehr jetzt als Oppositionelle, nicht mehr mit Bild sprechen. Also hier muss auch die Politik wieder ein neues Verhältnis zu Bild finden.
Marvin Schade vom Branchenmagazin Medieninsider im aufgezeichneten Gespräch über die Bild unter ihrem neuen Chef Johannes Boje. Am Wochenende hat es wieder eine Menge Demos gegeben in Deutschland gegen die Anti-Corona-Maßnahmen. Und was leider inzwischen auch oft dazugehört, es hat auch wieder Übergriffe gegeben auf Journalisten, zum Beispiel in Berlin, wie dieses Video der Demo-Dokumenteure von Vue-Kritik zeigt.
Ey, lass ihn los!
Polizei, Polizei!
Du hast mir mein Handy
geraubt! Lass ihn los, Mann!
Mein Kollege hat Handy geraubt!
Eine Szene, die Jörg Reichel als Augenzeuge mitbekommen hat, weil der Berliner Geschäftsführer der zu Verdi gehörenden Journalistinnen- und Journalistengewerkschaft DJU oft bei Demos vor Ort ist, und zwar um Angriffe auf Reporterinnen und Reporter zu dokumentieren. Ich habe mit ihm heute Mittag besprochen, was er da miterlebt hat in Berlin.
Ja, wir haben Demonstranten erlebt, die trotz des Verbotes der Demonstrationen Aufzüge und Kundgebungen durchgeführt haben. Die Journalistinnen haben diese Aufzüge begleitet und im Rahmen dieser Berichterstattung, der Recherche vor Ort, wurden mindestens 5 Kollegen angegriffen, tätlich angegriffen. Und davon sind leider 3 Kollegen leicht verletzt worden.
Jetzt sind Sie selbst auch angegriffen worden im Sommer und auch verletzt worden, auch am Rande einer nicht genehmigten Demo in Berlin. Das heißt, Sie wissen selber sozusagen, das ist jetzt keine Einzelfallgeschichte.
Richtig, genau. Wir begleiten jetzt als DJU in Berlin seit circa 1,5 Jahren die Journalistin vor Ort und haben genau einen Blick drauf, was passiert am Rande dieser Querdenkerinnen-Demos. Und das ist kein einmaliges Ereignis. Die Übergriffe auf Journalistinnen sind seit August 2020 bis heute auf einem hohen Niveau.
Wir haben jetzt gerade ja über Berlin gesprochen. Ist das der Schwerpunkt oder gibt es da noch andere Orte, wo es Übergriffe gibt bzw. das zu befürchten ist?
Bundesweit sind Übergriffe festzustellen. Wir haben am Wochenende in Hamburg einen körperlichen Angriff auf einen Journalisten festgestellt. In der Nähe von Oldenburg gab es eine Bedrängung, eine Nötigung gegenüber einem Journalisten. Es gab das in München, in Frankfurt am Main gab es das. Und wir stellen das bundesweit fest, sowohl in den Städten, in den Großstädten, wie aber auch auf dem Land ist das festzustellen.
Und Sie sagen selber, Sachsen ist ein besonderer Schwerpunkt.
Richtig, wir haben dort auch nochmal durch das Verhalten der Polizei, sag ich mal, nochmal eine besondere Schieflage, weil in anderen Bundesländern es gelingt, im Grunde genommen mit Schutzkonzepten ein Stück weit das einzugrenzen, die Übergriffe, insbesondere bei stationären Kundgebungen, in den Griff zu kriegen. In Sachsen ist es aber so, dass wenn in kleinen Ortschaften Demonstrationen stattfinden und Kollegen vor Ort darüber berichten, keinerlei Schutz vor Ort ist. Berichterstattung massiven Risiken ausgesetzt ist.
Das heißt, das Problem ist die Polizei und dann auch quasi Teil der Lösung?
Nein, das Problem ist die hohe Gewaltbereitschaft der Corona-Proteste, die Enthemmung der Gewalt und dass es in Sachsen kein funktionierendes Schutzkonzept gibt, insbesondere bei Aufzügen und nicht genehmigten Demonstrationen. Das ist auch ein Problem in Berlin.
Andersherum ist es aber ja auch nicht möglich, dass die Polizei, das sagen Polizistinnen und Polizisten immer wieder, dass die halt nicht überall sein können und dass sich viele Journalistinnen und Journalisten auch frei bewegen wollen und gar nicht die ganze Zeit einen Polizisten oder eine Polizistin neben sich haben wollen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein Spagat. Aber wenn man versucht zu verstehen, was am Wochenende passiert ist, dann sind es insbesondere in Berlin, aber auch München Angriffe, die zu vermeiden gewesen wären, wenn der Kräfteansatz der Polizistin höher gewesen wäre und wenn es ein deutlicheres Auftreten gegeben hätte. Das sind alles zum Teil Gewalttäterinnen, die hinlänglich bekannt sind.
Was wäre denn Ihr Wunsch oder Ihre Idee einer Lösung, damit diese Gewalt nicht mehr passiert?
Ja, wir brauchen zum einen funktionierende Schutzkonzepte und die Innenminister müssen reagieren und müssen über ihre Polizeien die Schutzkonzepte entwickeln, dort wo es noch nicht geschehen ist, für stationäre Kundgebungen, aber auch für wilde Demos, ungenehmigte Demos brauchen wir Schutzkonzepte. Das ist ganz wichtig und diese permanente Unterschätzung der Corona-Demonstrationen, wir werden das heute Abend wieder in Sachsen sehen, dass viele Demonstrationen unbegleitet durch die Städte laufen und dass es Journalisten fast unmöglich ist, am Rande zu recherchieren und Berichterstattung zu machen.
Jörg Reichel, Berliner Chef der Journalistinnen und Journalistengewerkschaft DJU über Gewalt gegen Reporterinnen und Reporter. Werbung für Schokolade kommt meistens von Schokoladenherstellern und Werbung für Schuhe von Schuhherstellern. Soweit so logisch. Aber bei politischer Werbung ist das nicht immer so klar, weil da nicht immer sofort zu erkennen ist, wer eigentlich dahinter steckt und warum diese Werbung einem eigentlich gerade angezeigt wird. Deswegen will die EU jetzt strengere Regeln für politische Werbung aufstellen, berichtet Caroline Born.
Vera Jourova hat beunruhigende Zahlen mitgebracht. 4 von 10 Europäern sind im Internet schon mal auf Inhalte gestoßen, bei denen sie sich nicht sicher waren, ob es sich dabei um politische Werbung handelt oder nicht. Vielen falle es schwer, bezahlte Anzeigen zu erkennen, so die Kommissionsvizepräsidentin. Denn
Digital advertising for political purposes is becoming an unchecked race of dirty and opaque methods.
Digitale Werbung für politische Zwecke entwickelte sich zu einem unkontrollierten Wettlauf mit schmutzigen und undurchsichtigen Methoden, sagt Jourova. Deshalb will sie für mehr Transparenz bei bezahlter politischer Werbung sorgen, besonders im Netz, aber auch offline. Einerseits soll solche Werbung klar gekennzeichnet sein. Außerdem sollen Nutzerinnen und Nutzer Informationen darüber erhalten, warum sie eine bestimmte Anzeige sehen, wer diese Anzeige für wie viel Geld geschaltet hat und welche Daten dafür verwendet wurden. Ohne ausreichende Transparenz soll politische Werbung illegal sein, verspricht die EU-Kommissarin. Es drohen Strafen von bis zu 4% des Jahresumsatzes von Unternehmen. Dass Wählerinnen und Wähler von der Politik unterschiedlich adressiert werden, ist für Julian Jauersch von der Stiftung Neue Verantwortung nichts Ungewöhnliches. Die datenbasierte Werbung im Netz braucht für ihn aber aus 2 Gründen mehr Transparenz.
Klar ist es so, dass auch bei Wahlplakaten, beim Haustürwahlkampf oder bei politischen Anzeigen, so Stadt versus Land, dass da unterschiedliche Leute angesprochen werden mit unterschiedlichen Botschaften. Aber das geschieht in den allermeisten Fällen anhand recht grober demografischer Daten, zum Beispiel jetzt Alter oder Postleitzahl. Bei großen Werbetreibenden und Werbeplattformen im Netz gibt es aber viel mehr und teils auch viel kleinteiligere Datensätze, nicht nur zu groben demografischen Daten, sondern eben auch basierend auf dem Online-Verhalten der Menschen.
Was wir online klicken, suchen, kommentieren oder liken, daraus werden Profile entwickelt und unsere vermuteten Interessen abgeleitet. Hinzu kommt, die Algorithmen, auf deren Grundlage uns Inhalte angezeigt werden, sind sehr undurchsichtig. Ein Punkt, den auch die Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen immer wieder kritisiert. Der zweite Grund, warum mehr Transparenz nötig ist, ist für Julian Jauersch die schiere Masse an Online-Werbung, weil sie viel einfacher und günstiger zu haben ist als offline. Auch die EU-Kommissarin Vera Jourova kritisiert, dass es sehr undurchsichtig ist, wie wir im Netz auf Grundlage unserer Daten angesprochen werden.
A myriad of data analytics and
ein Heer von Datenanalyse- und Kommunikationsunternehmen arbeitet täglich mit unseren Daten, um herauszufinden, wie wir am besten davon überzeugt werden können, etwas zu kaufen, für etwas zu stimmen oder gar nicht zu wählen. Sensible Daten wie Informationen über die sexuelle Orientierung, Religion oder Herkunft sollen nicht ohne Zustimmung genutzt werden dürfen, um politische Anzeigen auf eine Person zuzuschneiden. So steht es im Gesetzentwurf. Julian Jauersch befürchtet, dass es für große Plattformen ein leichtes sein könnte, an diese Einwilligung zu kommen.
Aber nicht, weil die Menschen das unbedingt wollen, sondern weil es einfach keine Alternative zum Beispiel zu den Plattformen gibt. Oder weil die Einwilligung gerade im Netz durch irreführende Seiten, durch Klickmarathons oder schwer verständliche Buttons nicht richtig freiwillig ist.
Er plädiert für ein generelles Verbot der Nutzung sensibler Daten. Für den FDP-Politiker Moritz Körner sind die neuen Regeln vor allem eine Lehre aus dem Skandal um Cambridge Analytica. Er und seine Kollegen im Europaparlament haben deswegen darauf gedrängt, dass Wählerinnen und Wähler erfahren, wer sie politisch zu beeinflussen versucht.
Stammt die Information von einer Partei, die sie wählen können, oder zum Beispiel von einer russischen PR-Agentur, die sie manipulieren will? Mit diesem Gesetz schlägt die wehrhafte Demokratie gegen die ausländische Propaganda zurück.
Das Parlament muss jetzt seinen eigenen Vorschlag vorlegen, ebenso die Mitgliedstaaten. Wenn sich beide mit der Kommission einig werden, kann das Regelwerk noch im nächsten Frühjahr in Kraft treten, rechtzeitig ein Jahr vor der Europawahl.
Caroline Born über geplante strengere Regeln für politische Werbung in der EU. Und damit zu einem anderen Instrument der politischen Kommunikation, zu Pressekonferenzen. Die sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Für Pressesprecher nicht, wenn die Journalistinnen eine unangenehme Frage nach der anderen stellen. Und für Journalisten nicht, wenn die Pressesprecherinnen eine Nicht-Antwort nach der anderen geben, so wie Regierungssprecher Steffen Seibert.
Ich schließe hier ganz grundsätzlich und auf fast jede Frage, die Sie mir stellen könnten, gar nichts aus. Das ist auch gar nicht das Thema.
Das ist dann ja auch mal eine Aussage, aber ob das auch ein gutes Beispiel ist für die über 11-jährige Amtszeit von Seibert, die in dieser Woche zu Ende geht, das bespreche ich jetzt mit dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, mit Stefan Detjen. Herr Detjen, war Seibert also so ein echter Antworter oder doch, wie wir es gerade gehört haben, eher so ein Drumherum-Redner?
Naja, man muss ja immer den Kontext hören. Und ob das eben jetzt ein Regierungssprecher, der sagt, ich schließe gar nichts aus, ob das eine konkrete Antwort oder ein Drumherumgerede war, das muss man aus dem Kontext heraushören können. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aus welcher der vielen, vielen, mehr als 1000 Pressekonferenzen, die Seibert in der Bundespressekonferenz verbracht hat, dieses Zitat stammt. Aber das kann eine durchaus bemerkenswerte Aussage gewesen sein. Und sowas dann zu interpretieren, rauszuhören, das ist dann wiederum eine Aufgabe, die ja unsere journalistische Professionalität fordert und herausfordert.
Nun sind Sie auch im Vorstand der Bundespressekonferenz, deswegen haben Sie selber auch immer wieder diese Pressekonferenzen geleitet, bei denen Seibert dann eben mit dabei war. Was würden Sie denn so jetzt aus Ihrer Perspektive sagen? Was bleibt von ihm? Was für ein Bundesregierungssprecher war er?
Also man muss dazu zunächst nochmal das Wesen dieser Bundespressekonferenz erklären. Und wenn Sie richtig darauf hinweisen, da sieht man dann manchmal Journalistinnen oder sieht man in der Bundespressekonferenz immer Journalistinnen und Journalisten, manchmal auch mich, weil ich im Vorstand eben bin, dort neben Regierungssprechern, neben Politikerinnen sitzen, dann liegt das daran, dass die Bundespressekonferenz eine unabhängige Institution von uns, eine Institution der Parlamentskorrespondentinnen und Parlamentskorrespondenten in Berlin ist. Das ist das weltweit Einmalige, dass wir die Einladenden sind. Die Regierung, die Politik kommt zu uns zu Gast. Wir als Journalisten erteilen, gegebenenfalls entziehen das Wort und vor allen Dingen wir sorgen dafür, dass in diesem Forum alle Fragen gestellt werden können. Das ist ganz anders, als wenn Sie sich erinnern, Weißes Haus, wo dann der Präsident dasteht und sagt, drei Fragen heute, eine von Fox News, eine von Breitbart und die dritte einem anderen ihm genehmen Medium. Das ist bei uns anders und Steffen Seibert als Regierungssprecher hat das immer sehr geschätzt. Er ist wirklich immer 2-3 Mal in die Woche zu diesen Pressekonferenzen gekommen. Keine Regierung ist dazu gepflichtet. Das ist eine gewachsene Tradition, sozusagen ein Stück politischer Kultur und für die stand er ein, auch heute. In seiner letzten Regierungspressekonferenz hat er nochmal ausgedrückt, wie er das zu schätzen weiß, als Ausdruck von Pressefreiheit. Er hat uns auch eine Mahnung mitgegeben, hat gesagt, er hat sich immer gewundert, dass nicht mehr Journalistinnen und Journalisten kommen. Das war in der Corona-Zeit jetzt ein bisschen anders, da konnte man auch online dabei sein, da hat diese Pressekonferenz großen Zuspruch gefunden, ist sehr geschätzt worden. Politisch vielleicht nicht ganz unbedeutsam, auch spricht auch für Seibert aus dieser letzten Pressekonferenz der Hinweis an Vertreter staatlicher Medien aus dem Ausland, die als Mitglieder des Vereins der Auslandspresse auch dabei sein können. Der hat gesagt, da sind manche dabei, die aus Ländern kommen und diese Freiheit genießen, obwohl sie für Staatsmedien in Ländern arbeiten, in denen diese Freiheit systematisch nicht gegeben wird. Das war ein deutlich heraushörbarer, nicht explizit genannter, aber für jeden verständlicher Hinweis an RT Deutsch und das russische Propagandamedium.
Nun gab es innerhalb seiner Amtszeit mindestens einen Tiefpunkt, nämlich als Seiberts Bundespresseamt mehreren Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg die Akkreditierung entzogen hat. Die sind dann nicht aufs Tagungsgelände gekommen und im Nachhinein haben auch zwei Betroffene Recht bekommen vom Berliner Verwaltungsgericht. Und da ist eben Seibert vorgeworfen worden, dass er das Ganze nicht richtig aufgearbeitet hat. Ist das der größte Makel an seiner Amtszeit vielleicht?
Also aufgearbeitet, das ist, wie Sie erwähnt haben, gerichtlich aufgearbeitet worden. Es hat einen Prozess gegeben, Journalisten haben da Recht bekommen. Es hat auch Gespräche mit ihm gegeben von Journalistenverbänden. Vertreter der Bundesregierung, Seibert, haben damals darauf hingewiesen, das war eine Sondersituation. Es hatte Hinweise gegeben aus dem Bundesinnenministerium, vom Bundeskriminalamt, dass da möglicherweise gewaltbereite Presseakkreditierungen erlangt haben. Auf den Straßen eskalierte damals die Gewalt. Aber Sie haben es gesagt, das Verwaltungsgericht Berlin hat gesagt, die Gründe, die da genannt wurden, die haben nicht ausgereicht. Die Bundesregierung hat die mögliche Berufung gegen dieses Urteil nicht eingelegt, hat dieses Urteil akzeptiert und für die betroffenen Journalisten, einer von ihnen hat gerade noch einen Artikel in der Zeitung Freitag geschrieben, Sebastian Friedrich, der sagte, für mich wird Seibert als der in Erinnerung bleiben, der damals die Pressefreiheit eingeschränkt hat. Auch das gehört mit zur Geschichte.
Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio über Regierungssprecher Steffen Seibert, dessen Amtszeit in dieser Woche endet.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Also ich bin Julia Dzirko, ich bin von der Malerzeitung und morgen beschäftigen wir uns mit dem Thema Gastronomen in der Corona-Krise. Vor ein paar Wochen war hier noch alles gut, das Oktoberfest wurde gefeiert und alles, das Personal wurde wieder aufgestockt, die Kühlräume sind auch wieder voll und jetzt ist sozusagen wieder alles auf Anfang zurückgesetzt. Also die Wirte hier aus Mal, die haben uns berichtet, dass der Umsatz schon durch die 2G-Regeln quasi halbiert wurde. Und ein 2G+, das käme praktisch einem Lockdown gleich.
Spätestens heute, am 6.12. an Nikolaus, da merken die meisten Menschen, dass es bis Weihnachten gar nicht mehr so schrecklich lange dauert und machen sich allmählich auf die Suche nach Geschenken. Unterstützung dabei gibt's gleich nach den Nachrichten und zwar im Büchermarkt mit einem Buchtipp im literarischen Adventskalender. Und wir von Medias Res melden uns morgen Nachmittag wieder. Ich bin Christoph Sterz, ich wünsche Ihnen noch einen guten Montag.